Es gibt ja zwei große Gruppen von Glaubenden. Die einen glauben, sie müssen durch ihre Werke ihre Rettung wirken. Das heißt, sie müssen viel Gutes tun, damit Gott sie in den Himmel bringt oder nimmt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, er hat alles gemacht und ich brauche gar nichts mehr zu machen. Das sind die beiden Pole, die wir in der Regel kennen. Und jetzt ist die Frage, wer hat Recht von den beiden? Und die Antwort ist ganz einfach, niemand, denn die haben beide nicht Recht. Irgendwo dazwischen ist immer die Wahrheit. Und wenn ihr euch noch erinnert, wir haben hier ja im Epheserbrief schon mehreres gehört, aus den ersten drei Kapiteln auch. Und man muss diese, ich nenne sie mal die Tu-Verse, die ab Kapitel 4 beginnen, diese Tu-Verse, also tu mal was, muss man einordnen nach diesen ersten drei Kapiteln, in denen uns die gewaltige, große Herrlichkeit, die Gott für die Glieder des Leibes des Christus schon bereitet hat, der Paulus uns vorstellt. Wir haben also im Kapitel 1 bis 3 gehört, die Glieder am Leibe des Christus, die Glaubenden, die Leibesgemeinde sind mit dem Geist versiegelt. Kapitel 1, Vers 13. Im Vers 19, das ist ja das erste Gebet, was Paulus spricht, da sagt er, ich möchte, dass ihr endlich begreift, was Gott für euch getan hat, denn in euch, Vers 19, wirken alle Gotteskräfte. Das ist, ihr kennt ja meinen Spruch, das ist der stärkste Vers der Bibel, Epheser 1, Vers 19, alle Gotteskräfte sind durch seine Dynamis in uns zur Wirkung gekommen. Glaubt das endlich, sagt Paulus. Vergewissert dich deswegen. Kapitel 2, Vers 10 sagt er, diese Leibesgemeinde, diese Gestalt des Christus in all seinen Gliedern ist ein Kunstwerk. Es ist ein Poema griechisch. Es ist ein von ihm gemachtes, ganz spezielles Werk. Also er hat das gestaltet, nicht du und ich. Und dann lesen wir im Vers 22, 2. Kapitel noch, dass dieser Leib, diese Gemeinschaft der Glieder von ihm aufgebaut wird. Also passiv, gell? Wir werden erbaut, steht da. Das heißt nicht, wir bauen selber. Wenn ich das alles weiß, dann wird noch von dem Geheimnis gesprochen, das geoffenbart worden ist und dass die Leibesgemeinde den unsichtbaren Mächten die Weisheit Gottes kundtut. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wenn ich das alles weiß, dann muss ich jetzt die folgenden Verse ab Kapitel 4 unter diesen Vorzeichen betrachten. Das heißt, wenn Paulus hier im Vers 4 sagt, ich spreche euch nun zu, ich der Gebundene im Herrn, würdig zu wandeln der Berufung, mit der ihr berufen wurdet. Ich spreche euch nun zu, nachdem ich das alles vorher schon erklärt habe. All das, was ihr schon habt, habe ich euch alles aufgezeigt. Und deshalb sage ich nun, weil das so ist, weil ihr diese Herrlichkeiten schon habt, weil ihr schon gerettet seid, weil ihr schon befreit seid, weil ihr schon Herrlichkeit habt, mit ihm erweckt wurdet und so weiter. Ich komme nochmal drauf. Nun gebt euch Mühe, dieser Berufung gemäß würdig zu wandeln. Das ist doch was ganz anderes, als wenn ich lehren muss mit diesem Vers, wandle mal würdig, damit Gott dich beruft und in den Christus hineinbringt. Das wäre verkehrt rum, gell? Also wenn ich glauben kann, dass ich Teil dieses Christusleibes bin und dieser Glaube ist geschenkt, dann dürfe ich mich anstrengen, in Anführungszeichen, dieser Berufung würdig zu wandeln. Und jetzt frage ich euch, wer von uns, mich eingeschlossen als Ersten, gell, ist denn von sich aus würdig, in dieser Welt so zu wandeln, dass er würdig wäre, ein Teil dieses geistlichen Christusleibes zu sein? Ja, niemand, gell? Der Manfred Mössinger hat mal gesagt, als es ums Abendmahl ging, wenn hier nur die teilnehmen dürfen, die würdig sind, dann dürfe ich auch nicht teilnehmen. Weil wenn er mich nicht würdig macht, dann bin ich nicht würdig, daran teilzunehmen. Und versteht ihr, Wir müssen also diese beiden Seiten, diese beiden Extreme unter diesem Gesichtspunkt betrachten und merken dann, die haben wohl beide recht, aber nur zur Hälfte. Und das ist immer schwierig, wenn einer nur zur Hälfte recht hat, dann ist das Ganze nichts wert. Wir müssen also beides betrachten und aus beiden die Schlussfolgerung ziehen, die wir eben heute Morgen ja ziehen wollen, dass unsere Bemühungen, soweit sie denn unsere Bemühungen sind, nicht dazu dienen, etwas zu bekommen, sondern dazu dienen, ein Zeugnis zu geben von dem, was wir schon haben. Das heißt, hier an dieser Stelle, Kapitel 4, Vers 1, sind wir an dem Übergang zwischen Belehrung und Praxis. Wenn in unserem Leben kein Unterschied zu erkennen ist zu Leuten, die ungläubig sind, dann kann das nicht sein, dass wir in diesem Glauben stehen. Was sagt Jakobus? Dieser Glaube, wenn der keine Auswirkung hat in meinem Leben, ist es nicht dieser Glaube. Aber noch einmal, es geht nicht darum, sich mühevoll anzustrengen, etwas Gutes zu tun, um etwas zu erreichen, sondern es geht darum, in Dankbarkeit zu wandeln, zum Beweis oder Zeugnis für das bereits Erhaltene. Das ist der Sinn, um den es hier geht. Und wir wollen ein paar Bibeltexte lesen, wie gewohnt, die uns da auf die Sprünge helfen. Und hier ganz besonders, wenn es um diesen Punkt geht, ist ja wichtig, dass wir erkennen, dass das Zusprechen, das der Paulus hier macht, weiß nicht, was Heinz gelesen hat, ist mir jetzt entfallen, im 4 Vers 1. Ich spreche euch zu, steht ja da wörtlich, und
fordere euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig sei. Denn ihr seid ja von Gott berufen.
Okay, ich fordere euch auf, ja. Was ist der Unterschied zwischen ich fordere euch auf und ich spreche euch zu? Danke für den Hinweis. In 2. Korinther 1, Vers 3 finden wir einen interessanten Gedanken dazu. 2. Korinther 1, Vers 3. Da sagt Paulus von diesem Gott, um den es auch heute Morgen geht: Gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Mitgefühle und der Gott allen Zuspruchs, aller Aufforderung, müsste ich dann vielleicht sagen, wie du das gelesen hast. Paulus spricht uns hier zu, und dieses Zusprechen im Neuen Testament, dieses Grundtextwort, ist völlig wertfrei. Man weiß nicht, ist das ein Zusprechen, um uns zu ermahnen, zu ermuntern, zu trösten. Das machen die Übersetzer, die schreiben dann hin, was sie meinen, was da stehen müsste. Das Zusprechen ist ein ganz neutraler Begriff, und der Zusammenhang lässt mich erkennen, was ist das für ein Zuspruch. Und hier spricht uns Paulus zu. Und wenn wir eben den Vers gehört haben, in 2. Korinther 1, Vers 3, was ist Gott? Der Gott allen Zuspruchs. Wenn also hier Paulus uns zuspricht, wo kommt denn dann dieser Zuspruch her? Es ist der Zuspruch, der von Gott kommt, wenn er der Gott allen Zuspruchs ist. Also sagt uns Gott hier durch Paulus, der gebunden ist im Herrn, würdig zu wandeln gemäß der Berufung, die wir haben. Also der Vater oder Gott, der Vater Gott spricht uns zu. In Philipper Kapitel 2, Vers 1, noch ein zweiter Vers, Philipper 2, Vers 1, da lesen wir vom Christus: Wenn es daher irgendeinen Zuspruch in Christus gibt, dann sinnt darauf, sagt er Vers 2. Wenn es irgendeinen Zuspruch in Christus gibt, also auch in Christus gibt es Zuspruch. Und wenn wir den Geist noch hinzunehmen, das finde ich besonders köstlich, wenn als Jesus noch über diese Erde ging, in Johannes 14, Vers 16, da können wir lesen, dass er sagt: Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Zusprecher geben, auf dass er mit euch sei hinein in den Äon, also bis zum Ende der Heilsgeschichte. Wir müssen also hier erkennen, dass auch der Geist, wie er hier sagt in Johannes Kapitel 14, 16, wiederholt er es nochmal, und ich lese gleich noch den Vers 26 aus dem Kapitel, wo wir gesagt bekommen, der Zusprecher aber, und hier nennt er eben am Namen, der Heilige Geist, welchen der Vater in meinem Namen sendet, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch sagte. Also der Geist spricht uns zu und erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Und ich möchte auch ein Wort des Apostels Paulus zitieren aus seiner ganz frühen Zeit, Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 31. Zu der Zeit, als Paulus sozusagen umgestaltet wurde durch den Herrn, das sagt uns hier der Lukas in seiner Darstellung der Geschichte, Kapitel 9, 31. Die Versammlung nun hatte in ganz Judäa und Galiläa und Samaria Frieden. Sie wurde erbaut und ging in der Furcht des Herrn und wurde durch den Zuspruch des Heiligen Geistes vermehrt. Merkst du das? Wenn der Apostel Paulus sagt, ich spreche euch nun zu, kommt dieser Zuspruch vom Vater über den Sohn und den Geist zu uns. Würde also bedeuten, aller Zuspruch, den wir aus dem Wort Gottes erhalten, ist letztlich der Zuspruch vom Vater. Er ist es, der uns zuspricht. Ja, ist das nicht tröstlich? Gell? Kann man sagen, tröstlich. Ist das nicht wunderbar zu wissen, dass unser Vater uns zuspricht? Und was hat dieser Zuspruch für einen Sinn nach den Worten Jesu? Uns zu erinnern an das, was gesagt wurde. Ja, wenn wir denn so gut wären in unserem Wandeln und Denken und Handeln, dann bräuchten wir keinen Zuspruch und auch keine Erinnerung. Dann wäre das alles hinfällig. Warum brauchen wir denn Erinnerung? Weil wir schwach sind, weil wir Dinge vergessen, weil wir manchmal deprimiert sind, trotz der Herrlichkeit, die wir besitzen. Und deswegen dieser Zuspruch, und das zeigt mir doch ganz deutlich, dieser Zuspruch dient dazu, mich aufzubauen, mir zu vergewissern, was ich habe. Und dann bin ich jemand, der sagt, danke, und jetzt, Herr, gib mir auch die Kraft, ordentlich zu wandeln. Und daran sollten wir uns erinnern. Und das ist die Aufgabe des Geistes durch Christus und durch den Vater. Und wenn hier Paulus uns diesen Zuspruch gibt und das Wort Gottes an vielen Stellen, dann wissen wir, wo das herkommt und welchem Zweck das dient. Und dieser gebundene Apostel hier, er war ja im Gefängnis. Er hat nicht gesagt, ja, jetzt hat gejammert, ich bin jetzt im Gefängnis. Warum denn? Ja, warum Jesus lässt mich hier im Gefängnis? Nein, er hat gesagt, ich bin ein gebundener Christi Jesu. Er hat also gesagt, dass ich im Gefängnis bin, hat er gemacht. Ich will jetzt nicht hier wieder aus meiner Geschichte erzählen, aber ich weiß, wie ein Gefängnis von innen aussieht und was da so abgeht. Und wie die Gefangenen nachts fluchen und schimpfen, gell? Und was hat Paulus gemacht, als er mit Silas im Gefängnis war? Die haben nachts Lobgesänge gemacht, haben Gott gelobt, dass sie im Gefängnis sind, gell? Und hier sagt er, ich bin ein gebundener Christi Jesu. Würde doch heißen, der Umstand, in dem ich mich jetzt befinde, der mir auch gar nicht gefällt, ob das Krankheit ist oder familiäre Probleme oder andere Dinge. Es gibt viele, viele Dinge, die uns belasten können. Auch das ist von ihm veranlasst, gesteuert, genehmigt, damit wir zubereitet werden für die Aufgabe, die wir innerhalb des Leibes des Christus zugeordnet bekommen haben. Und dann kann ich sagen, ich bin ein kranker, belasteter in Christus. Ich weiß, er hat das gemacht in meinem Leben, hat es genehmigt für einen ganz bestimmten Zweck, auch wenn ich das im Moment nicht verstehe. Aber das ist der Zuspruch, der aus dem Wort Gottes kommt. Lasst euch das nicht wegnehmen. Wir dürfen das alles in Geduld tragen, weil er es zugeordnet hat. Und deswegen dieser würdige Wandel gemäß der Berufung oder weil wir berufen sind, ist ein ganz wichtiges Argument. Ich will mal noch aus Römer Kapitel 8 lesen, den Vers 30. Und es gibt ja immer wieder so Lichtblicke beim Bibellesen, gell? Dann sagst du, hoppla, was steht denn hier? Habe ich noch gar nicht so gesehen. Und in Römer 8, 30 werden wir darauf hingewiesen durch Paulus, wenn er sagt, von diesem Leib des Christus, von den Gliedern dieses Leibes, welche er aber vorersehen hat, er hat sie alle vorher gesehen, Epheser 1, Vers 4, ausgewählt vor Herabwurf des Kosmos, welche aber vorersehen hast, wenn du zum Leib des Christus gehörst, bist du vorhergesehen worden von ihm. Wenn du also ein Vorhergesehener bist, dann bist du auch berufen, nämlich diese berief er auch, sagt der Herr. Und noch damit nicht genug. Welche er aber berief, die rechtfertigte er auch. Was heißt denn das? Die Berufenen, Vorhergesehenen werden als gerecht hingestellt. Ist ja ein Gerechter aus sich heraus. Niemand, sagt Paulus Römer 3, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat uns gerechtfertigt. Und, es geht und wird noch herrlicher, gell? Und dann sagt er, und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Also wir sind vorersehen, wir sind berufen, wir sind gerechtfertigt, wir sind verherrlicht. Was willst du denn noch mehr? Und dann jammern wir, gell? Weil es uns irgendwas nicht gefällt in unserem Leben. Aber weil das so ist, deshalb darf ich mich jetzt ein wenig bemühen, meinen Lebenswandel als Zeugnis dieser Herrlichkeit zu führen. Das wird mir nie zu 100% gelingen. Bei dir weiß ich nicht, gell? Musst du selbst entscheiden. Also mir wird das nie zu 100% gelingen. Aber ich weiß, er wird mich immer mehr befähigen, ein Zeuge davon zu sein, von dem, was er mit meinem Leben angestellt hat und noch anstellen wird. Und in dieser Gewissheit darf ich leben. Nicht in der krampfhaften Anstrengung, ich muss jetzt besser werden, weil damit er mich annimmt. Nein, sondern in der dankbaren, gnadenvollen Gelassenheit zu wissen, er formt mein Leben hin in seine Herrlichkeit. Und in diesem Sinne darf ich dankbar wandeln über diese Erde und darf auch das, was mir nicht gefällt oder was ihm nicht gefällt, in seine Obhut stellen, damit er es ändert. Jetzt kommen die anderen und sagen, ja, dann kannst du ja leben, wie du willst. Gell? Und was hat Paulus gesagt zu denen, die ihm das vorwarfen? Das geschehe nie. Gell? Also wir haben die Verantwortung, zweifelsohne, darauf zu achten, wie wir wandeln, keine Frage. Auch wenn das nicht zu 100% funktioniert, das wissen wir alle, gell? Da musst du dich nicht grämen, sondern sag Danke und sag zu ihm, gib mir die Kraft, das nächste Mal das besser zu machen. So, in dieser Dankbarkeit dürfen wir wandeln. Ich lese nochmal vier andere Texte, die uns das Thema etwas näher bringen. Epheser 5, Vers 15 zum Beispiel. Epheser 5, 15. Blickt daher genau darauf, wie ihr wandelt. Nicht wie Unweise, sondern wie Weise. Wer hat die höchste Weisheit? Das Haupt der Leibesgemeinde, der Christus. Wenn wir zu ihm gehören, hat er uns ja gerecht gemacht und herrlich gemacht, haben wir eben gelesen. Würde also bedeuten, wir wandeln auch in seiner Weisheit. Würde wiederum bedeuten, seine Weisheit wird sichtbar gemacht durch das lebende Wort, das er selber ist. Oder wir sagen mal ganz einfach, durch das Wort Gottes, die Bibel, die du in der Hand hast. Wenn ich also in seiner Weisheit wandeln soll als Weise, dürfte ich mich ein wenig mit seinem Wort beschäftigen müssen. Also wenn jemand nicht weiß, was in der Bibel steht, dann kann er wahrscheinlich nicht als Weise in dieser Welt wandeln, in diesem göttlichen Sinne. Also meine Aufgabe ist, sein Wort zu lesen. Er gibt mir dazu die Freude und den Ansporn und die Lust und was auch immer noch so nötig sein mag, nach die Gelegenheit. Aber den letzten Schritt, das Buch aufzumachen und reinzugucken, den dürfe ich machen, gell? Und das jeden Tag. Wer sich jeden Tag mit diesem Wort beschäftigt, kann nur irgendwann einer sein, der weise wandelt in dieser Welt. Es gibt keine größere Weisheit als die Weisheit des Wortes Gottes. Und das ist der Anspruch, um den es hier geht. Oder im Kolosserbrief, von dem ja manche Theologen sagen, der Schreiber war nicht Paulus und er hat den Epheserbrief abgeschrieben, das gibt es ja auch, da sagt er im Vers 10 etwas Ähnliches und fordert uns auf, nach, ist ja sein drittes Gebet im Grunde hier in dieser Reihenfolge, Epheser, Philipper, Kolosser, und da sagt er, dass er möchte, dass wir des Herrn würdig wandeln, hinein in alles gefallen, Frucht tragend in jedem guten Werk, wachsend in der Erkenntnis Gottes. Wachsend in der Erkenntnis Gottes. Was geht der Erkenntnis Gottes voraus? Die Kenntnis Gottes. Wenn ich also niemals in der Bibel lese, werde ich auch niemals zur Erkenntnis kommen. Das heißt, erst brauche ich die Kenntnis. So interessant, dass Grundtextwort in unserer Bibel mit Lesen, das Lesen heißt hinaufwissen. Gell? Also wir haben unseren Kopf über der Bibel und das Wissen kommt dann von da unten und steigt nach oben. Also das ist ein Hinaufwissen. Wenn es im Gehirn ist, dann muss es noch ins Herz fallen. Gell? Und das ist der Prozess, um den es geht. Wenn ich auch nicht anfange und lese sein Wort, dann kann auch nichts ins Herz fallen. Also, verstehst du? Wir dürfen diesen Aspekt jetzt nicht so sehen, ich muss Bibel lesen. Gell? Das gibt es ja auch. Also du hast jetzt eine Stunde Fernsehen geguckt und jetzt musst du dafür zwei Stunden Bibel lesen. Habe ich auch schon mal gehört, dass das irgendwo angeordnet wurde. Das ist völlig falsch. Gell? Der soll Fernsehen gucken, solange er will, bis es mal zum Hals und Ohren rauskommt. Wenn der Herr ihm den Wunsch schenkt, Bibel zu lesen, dann dreht er alleine den Fernseher aus. Gell? Also das mit Zwang zu machen, bringt gar nichts. Sondern du kannst nur darum beten, kannst auffordern, kannst dafür Lust machen bei anderen, dass sie das Wort Gottes lesen. Aber zwing sie nicht dazu. Gezwungenes Lesen hat keinen Wert. Ja, was hören wir noch? Wir hören noch bei Paulus, dass wir des Evangeliums würdig wandeln sollen, Philipper 1, 27, weil wir Bürger sind. Was denn für Bürger? Wie wandelt denn ein Bürger? Wir sind ja hier in Deutschland und wie die Bürger in Deutschland wandeln, das können wir sehen. Gell? Die einen demonstrieren, die anderen sind ganz still. Also sie haben eine gewisse Kultur. Und wenn du dann in andere Länder schaust, wegen mir nach Indien, wie wandeln die? Gell? Die wandeln zu ihrem großen Fluss und wollen sich heilig waschen. Sie haben ein ganz anderes Empfinden, eine ganz andere Kultur, um zu wandeln. Sie wandeln als Bürger ihres Landes. Oder gehst nach Amerika oder nach Südamerika, egal wo du hingehst, oder Südafrika. Brauchst nur nach Frankreich gehen. C'est la vie, gell? Und ist gar nicht weit von hier. Eine ganz andere Lebensart. Diese Bürger wandeln in ihrem Bürgertum anders als wir. Bei uns geht es pünktlich sein, pflichtbewusst und so weiter. Frankreich, genießen. Was kommt es um eine Stunde an? Gell? Und die sterben wahrscheinlich weniger an Herzinfarkt als wir. Aber egal, was ich damit sagen will, ist, das Bürgertum eines Landes formt auch seine Bewohner. Und jetzt überleg mal, was haben wir oder diejenigen, die zum Leib des Christus gehören, für ein Bürgertum? Paulus sagt, unser Bürgertum ist in den Himmeln, gell? In den aufhimmlischen Bereichen. Würde doch bedeuten, wir leben jetzt würdig gemäß unserem Bürgerrecht. Das heißt das Wort oder Bürgertum. Ja, da muss ich mal gucken, was gibt es denn da für eine Verfassung in dem Land, zu dem ich gehöre jetzt. Gell? Und die Verfassung des Landes, zu dem die Leibesgemeinde gehört, wo das Bürgerrecht gilt, um das es hier geht, das steht alles in unserer Bibel. Das heißt, das Wort Gottes ist unsere Grundlage zu erkennen, welche Bürgerrechte habe ich denn. Und als Leibesglied habe ich das Bürgerrecht, wie wir vorhin gelesen haben, dass ich gerecht bin, herrlich bin, heilig und so weiter, alles, was er gemacht hat. Und jetzt laufe ich hier auf dieser Erde herum mit diesem Pass in der Tasche, Himmelsbürger zu sein, und ich benehme mich wie ein Franzose, gell? Oder ein Amerikaner oder sonst irgendwas von der Mentalität her, oder wie ein Deutscher, der demonstriert, oder was dir noch so einfallen mag. Da passt doch was nicht zusammen. Gell? Also wir müssen mal überlegen, was ist unser Bürgertum und wie werden wir geführt im Wandel in diesem Bürgertum. Und da ergibt sich ganz zwangsläufig, nämlich aus der Genetik heraus, ein anderes Ergebnis. Der Franzose wird als Franzose geboren, der Deutsche als Deutscher und der Himmelsbürger, wo ist der geboren? Geworden, aus Gott geworden. Geboren, gezeugt, gibt es verschiedene Begriffe für. Wir sind aus ihm geworden. Es ist eine genetische Struktur vorhanden, die ist ganz anders als die in dieser Welt. Würde also bedeuten, man muss erkennen an einem, der dieses Bürgertum hat, dass er sich etwas anders benimmt als die meisten Leute in der Gegend, wo er wohnt. Das sagt schon mal jemand zu dir, bist verrückt, gell? Oder irgend sowas. Da sagst du, danke, ich habe das gewusst, weil ich bin verrückt von hier nach da. Gell? Wir sind verrückt in einen anderen Stand. Und das sind die Erwählten, die Leibesglieder in Christus. Merkst du was? Das kannst du wie der Franzose machen. Du kannst sagen, geistlicherweise c'est la vie, gell? So ist das Leben. Also nimm's wie es kommt. Nimm's aus seiner Hand, lass dich führen. Kein Zwang, kein Druck. Keine Krämpfe, verstehst du? Das macht alles nur noch schlimmer. Sondern ganz offen sein, frei und dein Leben leben. Nicht als Argument für Böses zu tun. Nicht als Argument dafür, sich hängen zu lassen. Das ist natürlich klar. Wer das gnostisch benutzt, das heißt nur im Hirn bewegt, wer das gnostisch benutzt, um Schlechtes zu tun, der gehört sowieso nicht dazu. Der gehört niemals zum Leib des Christus. Und deshalb muss uns klar sein, die Freiheit in Christus, dieses Handeln lassen von ihm, was unsere Prämisse ist oder worin wir leben, das ist es, was dir auch die nötige Ruhe gibt, auch mal über einen Fehler, den du gemacht hast, nicht endlos traurig zu sein, sondern zu sagen, danke, dass du mir das gezeigt hast und jetzt hilf mir, dass es besser wird. Und wenn wir was falsch machen, was ja immer wieder passiert, und es merken, dann ist es da ein Beweis für deinen Glauben. Wenn du das nicht merken würdest, hättest du diesen Glauben nicht. Also gräm dich nicht darüber, sondern sei dankbar, dass du es gemerkt hast. Und sag zu deinem Herrn, hilf mir, dass es besser wird. C'est la vie, gell? Französisch mal ausgedrückt. In der Gnade Gottes dürfst du loslassen und darfst dich führen lassen von ihm ohne eigene Krämpfe. Und jetzt bringt Paulus natürlich noch einige andere Dinge. Wir haben es ja schon in der Einleitung gehört zum Teil. Er sagt hier, wie wir wandeln sollen. Mit aller Demut, mit Sanftmütigkeit, mit Langmut, mit Liebe. Wow, was ein Anspruch, gell? Was ist denn Demut? Das Grundtextwort im alten Griechisch, das heißt Niedrigkeitsgesamtgesinnung. Das ist ein langes Wort. Ich sage es jetzt nicht, damit ich niemanden erschrecke in Griechisch. Also Niedrigkeitsgesamtgesinnung, Demut. Und in dieser Niedrigkeitsgesamtgesinnung sollten wir leben. Warum denn? Ja, wer von uns hat denn die Welt gemacht? Gell? Oder wer von uns hat die Umstände hier gestaltet, die jetzt eben herrschen? Wer von uns hat denn die Gemeinde gemacht? Wer von uns hat denn hier die Versammlung gemacht? Ich kenne keinen, gell? Er hat es gemacht. Das heißt, wir dürfen dankbar sein und in dieser Niedrigkeitsgesamtgesinnung durch diese Welt gehen, dass wir gar nichts können. Er aber alles kann. Wenn ich das weiß, da muss ich mich auch nicht über andere erheben. Da muss ich auch nicht über meinen Bruder mich erheben. Sondern da kann ich dankbar sein, dass es ihn gibt. Auch wenn ich, wie ich manchmal sage, die Heiligen manchmal seltsam heilig sind. Auch damit können wir leben, mit dieser Einstellung. Und was ist Sanftmut? Tja, es gab einen Mann, der über diese Erde ging. Er hat in Matthäus 11, 29 gesagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Weißt du, wer das war?
Jesus.
Ja. Was war denn das für ein Mann? Das war der mit der höchsten Autorität, die es überhaupt gibt. Was hat er noch gesagt? Mir ist alles von meinem Vater übergeben worden. Alles. Wem alles übergeben ist, da steht keiner mehr drüber, außer der Vater. Er hat also höchste Autorität. Und die höchste Autorität sagt, ich bin sanftmütig. Ja, hat das was mit Schwäche zu tun? Sicher nicht, gell? Du musst nicht schwach sein, wenn du sanftmütig bist. Jesus hat auch mal die Tische umgeschmissen und die Händler rausgejagt aus dem Tempel oder aus der Säulenhalle. Also, die Sanftmütigkeit gepaart mit dieser hohen Autorität, die er hatte, das gibt Kraft. Das gibt einen Menschen, der geradlinig durch diese Welt geht, in aller Demut, in Niedrigkeitsgesamtgesinnung und die anderen versteht. In der Welt würde man sagen, unter den Psychologen, mehr Verständnis, weniger Kritik. Wir sagen Sanftmütigkeit und Niedrigkeitsgesamtgesinnung, um mit anderen sich zu begegnen. Und das dritte, was er hier nennt, ist die Langmut. Was heißt denn Langmut? Auch ein interessantes Wort im Grundtext unserer Bibel. Es sind zwei Worte drin. Das eine heißt Makros. Makros heißt fern, weit weg. Gell? Makrokosmos, weit weg. Makros, weit weg. Und das andere Wort ist Thymos, das heißt Grimm. Grimm, Zorn. Also was ist Langmut? Es ist weit weg vom Grimm. Gell? Also mich reizt jemand, ich rede jetzt zu mir, gell? Weil das ist einer meiner Punkte, wo ich immer noch dran arbeite, seit 64 Jahren. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Ich bin schnell ungeduldig und wenn was nicht so funktioniert, ich bin ja so erzogen, jetzt alles muss korrekt sein. Gell? Und wenn das irgendwo nicht so ist, dann wäre ich ganz schnell ungeduldig und kann auch mal nicht so sein, wie das hier gefordert wird. Und da muss ich hinterher wieder sagen, wozu, Herr, musste das jetzt sein, gell? Dass ich wieder so ungeduldig war. Also, da ärgert dich jemand, deiner Meinung nach, und jetzt bist du fern vom Grimm. Also sagst du, ja, der hat das auch nicht böse gemeint, gell? Man weiß, was gerade in den Gefahren war und wie auch immer. Also Verständnis hast du dafür. Würde also bedeuten, Langmut. Das Wort Langmut sagt mir, bei mir kann es lange dauern, bis ich grimmig werde. Gell? Und das ist was, wo wir vielleicht alle noch zu lernen haben. Ich ganz besonders. Ich gebe das hier ganz offen zu. Wir sind ja heute unter uns. Also, und das vierte sagt er noch, in Liebe einander ertragen. Da fällt mir das hohe Lied der Liebe ein vom Apostel Paulus, 1. Korinther 13. Was sagt er im Vers 7? Die Liebe deckt alles zu. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe erwartet alles. Und sie erträgt alles. Da wird es schon schwierig. Also, auch hier sind wir, und ihr kennt ja meine Darstellung immer, wir sind jetzt hier, gell, und da ist die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt bin ich auf dem Weg in diese Herrlichkeit, da auf dieser Bahn nach oben. Und irgendwo an dieser Stelle bin ich. Gell? Vielleicht bin ich hier erst oder schon hier, keine Ahnung. Aber es wird immer besser. Aber ich bin auch nicht vollendet, sondern ich lerne noch. Also dürfen wir hier auch diese Dinge, die uns hier genannt werden, immer wieder üben in unserem Leben, um mit unseren Geschwistern, Brüdern, Familie, wie immer es ist, geduldig zu sein, demütig, sanftmütig, langmütig und in Liebe es ertragen. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt bild dir nicht ein, dass du das vollendet kannst, ich auch nicht. Aber sei auch nicht entmutigt, das wird nie was, sondern denk dran, Es ist wachstümlich geordnet und es wird im Laufe der Zeit immer, immer besser. Und das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Obwohl bei meinem Vater, der hat immer gesagt, als er älter wurde, je älter ich werde, umso ungeduldiger wäre ich. Weiß ich nicht, vielleicht geht mir das auch mal so. Oder du lachst, dann hast du auch die Erfahrung gemacht. Gut, ja, dann tragt das auch. Es wird irgendetwas gut sein, sonst hätte es der Herr nicht so in dein Leben geordnet. Es geht aber noch weiter, gell? Das praktische Zeugnis, Heinrich Langenberg hat mal gesagt zum Jakobusbrief, das ist das Tatzeugnis. Und ich könnte auch die Briefe des Paulus in seinem zweiten Teil, nachdem er die Herrlichkeit geschildert hat, hier als Tatzeugnis einordnen, durchaus. Gell? Und er sagt ja weiter im Vers 3, fleißigt euch, die Einheit des Geistes zu hüten in dem Band des Friedens. Die Einheit des Geistes. Da gibt es doch tatsächlich Brüder, die der Meinung sind, das würde bedeuten, wir müssen in allen Lehrfragen einer Meinung sein. Wenn das zutreffend wäre, dann müssten wir jeder eine eigene Versammlung haben, in der wir alleine stehen und uns selber die Predigt halten. Weil ich kenne keine zwei Brüder, die in allen Punkten einer Meinung wären. Und ich kenne viele davon inzwischen. Ich werde euch jetzt zeigen, anhand des Wortes Gottes, dass es das nicht sein kann. Sondern es geht um was anderes. Wir lesen ja nachher noch im Vers 4, ein Leib, ein Geist, eine Erwartung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, gell? Das mit der Taufe sagst du, das, ich hoffe, ich kann noch was zu sagen. Also wir wollen uns mit der Einheit des Geistes beschäftigen. Was ist die Einheit des Geistes? Römer 15, 5 und 6 sagt uns Paulus, wir sollten auf dasselbe sinnen, untereinander, Jesus Christus gemäß, auf das ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Worauf sinnen wir? Auf dasselbe gemäß Christus. Philipper 2, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus war, und an anderen Stellen zeigen doch, es geht nicht darum, die Einheit des Geistes auf Lehrfragen zu bringen, sondern die Einheit des Geistes und die Einheit im Glauben, von der Paulus auch spricht. Glauben heißt Treue. Die ist doch da. Sind wir nicht im Geiste des Christus eine Einheit? Sind wir nicht in der Treue zu Christus eine Einheit? Sind die Leibesglieder, egal welcher Art sie sein mögen, sich nicht einig in diesem Treueverhältnis zu ihrem Herrn? Respektieren sie nicht das Haupt der Leibesgemeinde? Sind sie nicht in der Einheit des Wesens Gottes vereint? Ja, natürlich. Und genau das ist die Aufforderung. Wir sollten diese Einheit hüten. Es geht darum, diese geistliche Einheit in Christus, veranlasst durch den Vater, zu hüten. Nicht zu halten, gell? Das Wort halten, was hier steht, in den meisten Bibeln führt etwas in die Irre, denn es fordert mich auf, etwas zu machen, von dem ich selber vielleicht das gar nicht kann. Hüten ist was anderes. Ich hüte die Einheit des Geistes. Wenn jetzt hier jemand aufsteht und lehrt, Christus ist nicht vom Geist gezeugt, sondern Josef war sein buchstäblicher Vater, dann hat das nichts mehr mit der Einheit des Geistes zu tun. Dann muss ich sagen, die Person ist kein Teil vom Leib des Christus, wenn er das wirklich ernst meint. Also müssten wir uns von so jemandem trennen. Also die Einheit des Geistes heißt nicht, dass wir in allen Lehrfragen einer Meinung sind, aber die Eckpfeiler der biblischen Wahrheit, die müssen natürlich da sein. Meine Toleranz in der Einheit des Geistes kann, was die Lehrfragen betrifft, nicht so weit gehen, dass sie gegen den Geist verstoßen. Sobald jemand gegen den Geist argumentiert, wird es gefährlich. Und deswegen müssen wir darauf achten, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Und dieses Band des Friedens, wer bindet denn das zusammen? Paulus spricht Kolosser 3, Vers 14 davon, aber auf all dieses in all diesem lebt, in dem Zusammenbindenden der Vollendung wirklich, also in dem Band der Vollendung. Das Band der Vollendung, das Band des Friedens, was uns vollendet. Wer bindet denn das zusammen? Wenn du ein Band hast, das liegt nur so da, hat es ja keinen Zweck. Musst du irgendwas damit binden. Also man bindet es zusammen. Und wir wollen mal aus dem Hohen Lied der Liebe noch 4 Verse lesen, 1. Korinther 13. Da wird uns das gesagt, wer das zusammenbindet. 1. Korinther 13, 1-3. Und der Vers 13, da sagt uns Paulus die bekannten Worte: Wenn ich in den Zungen der Menschen und der Engel spräche, aber keine Liebe hätte, bin ich ein hallendes Kupferbecken geworden oder ein gellendes Kymbalon. Und wenn ich Prophezeiung hätte und alle Geheimnisse und alle Kenntnis wahrnehme, und wenn ich allen Glauben hätte, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz aufteilte und wenn ich meinen Leib daneben gebe, auf das ich mich rühmte, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Und der letzte Vers vom Kapitel: Nun aber bleiben Treue, Erwartung, Liebe. Meisten Bibeln schreiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Gell? Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube ist Treue, Hoffnung ist Erwartung. Liebe bleibt. Also das bleibt. Das Größte ist aber die Liebe. Also das Zusammenbindende des Friedens ist ohne die Liebe auch nichts. Würde also heißen, die Liebe ist das, was zusammenbindet. Und wenn wir das begriffen haben, und in der Liebe Gottes leben dürfen, ganz bewusst, dann werden wir auch mit so manchen Schwierigkeiten innerhalb der Bruderschaft besser fertig. Dann gäbe es vielleicht weniger Trennung, wenn uns das bewusst wäre. Und denn die Schlussfolgerung des Paulus hier ist ja, und das sind die letzten Gedanken, er sagt, da ist ein Leib, es ist ein Geist, da ist eine Erwartung der Berufung, da ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater. Ja. Und wo ist der Zweite? Gibt es nicht. Gell? Deswegen betont er das auch so. Hier stehen überall die Zahl 1. Nicht irgendeiner als unbestimmter Artikel, sondern hier steht die Zahl 1, die buchstäbliche Zahl, nur in Buchstaben geschrieben. Also ein Herr, wer ist denn der eine Herr? Ein Leib, wer ist der eine Leib? Ein Geist, das dürfte uns eigentlich alles klar sein. Jetzt könnte ich Amen sagen, gell? Weil der eine Leib ist der Christusleib in Haupt und Gliedern. Der eine Geist ist der Gottesgeist, der alles zusammenhält. Es ist ja das Wesen Gottes. Er ist ja Geist. Und in diesem einen Leib, der von diesem Geist zusammengehalten wird, haben wir eine riesige Vielfalt. Und das ist doch das Wunderbare. Dieser eine Leib, wie ihn Paulus beschreibt in 1. Korinther 12, in seinen vielen Teilen, das macht doch deutlich, auch wenn du an den buchstäblichen Leib denkst, der ist so verschieden. Gell? Von den Haaren bis zu den Zehen gibt es alles. Ja? Wenn du die Innereien noch dazu nimmst. Und alles hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Und jetzt stelle ich mich hin und sage, ja, ich bin besser als du, gell, Arnold. Weil ich bin ein Hauptglied, du bist nur ein Fußglied. Ja? Und dann muss der Reinhold sagen, pass mal auf, wenn ich zu faul bin zum Laufen, dann kannst du da vorne schwätzen, wie du willst, da kommst du nirgends hin. Verstehst du, also ohne den Fuß kommt der Kopf doch nicht weiter. Wir wollen dann nachher davor gehen in das Hotel. Ne? Wenn die Füße uns da nicht hintragen, respektive vielleicht dein Auto, aber da musst du auch hinlaufen, dann nutzt das nichts. Also jedes Glied am Leib wird gebraucht. Da kommt ein ganz schlauer Sack, der Blindarm nicht, gell? Den kann man wegmachen. Ja, danke. Befasst dich mal medizinisch damit und du wirst merken, wie wichtig der ist, auch wenn du ohne leben kannst. Es gibt viele Dinge, ohne die man leben kann. Ja, es gibt auch Leute, die haben nur ein Bein auf der linken Seite, sage ich mal. Also die haben nur ein Bein. Da gibt es vielleicht eine Prothese, einen Vorsatz. Das ist der Vorsatz Gottes in unserem Leben, der uns etwas zuordnet. Also, alles ist eine Einheit. Der Leib mit dem Geist und auch die eine Erwartung. Wir haben eine Erwartung. Und da ist auch ein Herr. Und es ist nur ein Glaube. Merkst du das? Ein Glaube. Glaube heißt Treue. Es gibt nur eine Treue. Es ist die Treue Gottes. Und weil das so wichtig ist, bei dem Punkt möchte ich nochmal auf was hinweisen, was, wenn es um die Rechtfertigung geht. Römer Kapitel 3, Vers 22 und 26. Was ist denn diese eine Treue, dieser eine Glaube? Römer 3, 22 und 26. Da sagt uns Paulus etwas Wichtiges. Vielleicht steht es in deiner Bibel ganz anders. Gottes Gerechtigkeit aber, wie wirkt die? Durch Treue Jesu Christi hinein in alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, alle haben verfehlt und so weiter. Wie wirkt die Gerechtigkeit Gottes? Nicht durch Glauben an Jesus, dann wäre es ja meine Leistung. Sondern hier steht, durch die Treue Jesu Christi. Weil er treu war, deswegen sind wir gerecht. Wir sind nicht gerecht, weil wir an ihn glauben. Das ist ein Irrglaube, wer das meint. Sondern seine Gerechtigkeit ist wirksam geworden auf Golgatha durch sein Opfer. Er ist die Voraussetzung, seine Treue ist die Voraussetzung für meinen Glauben. Vers 26, infolge des Ertragens Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Frist, dass er gerecht sei, nämlich Gott, und den Rechtfertige, wen rechtfertigt er? Der aus der Treue Jesu ist, nicht der an Jesus glaubt. Aber ich gebe euch noch zum Trost, dass wir nun gar nichts machen müssen, noch einen Vers mit. Galater 2, Vers 16 ist ja der Vers, in dem beides steht. Galater 2, Vers 16 haben wir ja beides stehen. Da geht es um seine Treue und um meine Treue. Galater 2, Vers 16 ist der klassische Vers, um das Problem zu erklären. Wenn es ja heißt, wir nehmen aber wahr, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. Die meisten Bibeln schreiben, wenn nicht durch Glauben an Jesus. Das ist nicht korrekt, sondern durch Treue Jesu. Und jetzt kommt im Mittelteil des Verses, auch wir glauben an Jesus. Ja, natürlich, eben deswegen. Damit wir auf dass wir aus Treue Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes. Durch Werke wird niemand gerecht, sagt er noch. Also, nochmal langsam. Die Gerechtigkeit wirkt, die Gerechtigkeit Gottes, aufgrund der Treue Jesu, nicht aufgrund meines Glaubens an ihn. Weil aber die Gerechtigkeit Gottes durch die Treue Jesu wirkt, darf ich jetzt an ihn glauben, sagt Galater 2, Vers 16, damit ich aus seiner Treue gerechtfertigt werde. Merkst du das? Da gibt es ganzen Sinn und entschärft diesen Vers, wenn er denn nicht, wenn er korrekt übersetzt wird, dass ich nicht jetzt einen selbstgemachten Glauben bräuchte, um in Christus gerettet zu werden, sondern ich brauche einen Glauben auf der Grundlage seiner Treue. Und dann bin ich gerettet und gerechtfertigt und herrlich gemacht, wie schon besprochen. Ja, ganz kurz noch zum Schluss. Er erwähnt ja auch hier die eine Taufe. Und das ist immer ein Problem. Manche meinen ja, das sei die Wassertaufe. Und sie mögen gewiss sein in diesem Glauben. Dem kann ich mich leider nicht anschließen. Beurteilen musst du das selbst. Ich sage dir jetzt mal, von welchen Taufen die Bibel spricht und welche Taufe wahrscheinlich diese eine Taufe ist. Ich möchte das nicht dogmatisch machen, sondern überlasse dir die Wahl. Gell? Du musst selber im Wort forschen und musst zu einer eigenen Überzeugung kommen. Vorweg noch gesagt, auch wenn ich nicht glaube, dass die eine Taufe die Wassertaufe ist, mache ich die Wassertaufe nicht weg. Gell? Ich habe auch schon getauft. Man wird das immer wieder machen. Ich würde auch vorher genau wissen wollen von dem, dass ich taufen lassen will, warum er das will. Will er das, damit er gerettet wird? Dann würde ich sagen, dann gehe woanders hin. Das kann ich nicht machen, gell? Weil meine Taufe rettet dich nicht. Wenn er aber das machen will als Zeugnis für seinen Glauben vor der Welt und den Engeln, dann sage ich, okay, dann lass uns taufen. Ja? Und das ist der feine Unterschied. Also da gibt es, ich fange mal an der Geschichte ganz hinten an, ganz früh an, da redet Paulus von den 1. Korinther 10, sagt er, es gab eine Taufe hinein in Mose. Das war bei Israel, als sie mit ihm aus Ägypten auszogen und durchs Rote Meer gewandert sind, an welcher Stelle auch immer. Die Taufe hinein in Mose. Dann bei Johannes gibt es die Taufe im Wasser des Jordan. Dann gibt es Matthäus 28, 19 die Taufe von Nationenleuten mit Wasser hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da steht übrigens nicht, dass alle Nationen getauft werden. Ich habe diesen Vers erst letzte Woche übersetzen dürfen und habe das mir mal ganz genau angeguckt. Habe auch verschiedene wörtliche Übersetzungen geprüft, die zwar den gleichen Gedanken auch hatten, dass das nicht so ist, aber durch Satzumstellung hier den Text vergewaltigt, was ich nicht gerne mache. Aber es ist ein hochinteressanter Text. Es geht nicht um das Taufen aller Nationen, sondern um das Belehren der Getauften aus den Nationen, die diese Belehrung angenommen haben. Also, Nationenleute werden mit Wasser getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, Petrus sagt, da gibt es eine Taufe für Israeliten auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Verfehlungen oder Sünden vor Empfang des Heiligen Geistes. Also Wassertaufe vor Empfang des Heiligen Geistes, nur für Israeliten. Wenn wir weiter gucken, Apostelgeschichte 10, gibt es die Taufe für Nationenleute im Namen Jesu Christi nach Empfang des Heiligen Geistes. Eine ganz neue Situation. Dann gibt es Matthäus 3, Lukas 3, Apostelgeschichte 1 noch den Hinweis, die Taufe im Heiligen Geist. Dann haben wir Matthäus 3, Vers 11, Lukas 3, 16, die Taufe im Feuer. Dann gibt es Lukas 12, 50, die Taufe in den Tod. Und Römer 6, Galater 3, 1. Korinther 12, die Taufe hinein in den Tod des Christus und die Taufe hinein in den einen Leib. Und jetzt frage ich euch mal, welche Taufe kann das alles wirken, was hier besprochen wird? Es sind 10 verschiedene Möglichkeiten. Das kann doch nicht die Wassertaufe wirken. Der Johannes, der getauft hat am Jordan, was hat denn der gesagt? In Kapitel 3, Vers 11, Matthäus. Ich taufe euch mit Wasser. Nach mir aber kommt einer. Der tauft euch mit Geist und mit Feuer. Ha. Müsste eigentlich genügen, gell? Aber zu allem Überfluss will ich noch bei Paulus mal 2 Verse lesen, Kolosser 2, Vers 11 und 12. Das schaffen wir noch. Kolosser 2, Vers 11 und 12. Passt genau auf. Es geht um die Autorität des Christus und hier sagt er, Kolosser 2, 11 und 12, in welchem, nämlich dem Christus, ihr auch beschnitten wurdet, mit einer nicht handgemachten Beschneidung in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, zusammen mit ihm begraben in der Taufe, in welchem auch ihr zusammen erweckt wurdet durch die Treue des Innenwirkens des Gottes, der ihn aus den Gestorbenen erweckte. Was hat er alles gemacht? Oder was ist mit uns passiert? Wir sind beschnitten mit dem Christus. Wir sind mit ihm begraben in der Taufe. Und wir sind mit ihm erweckt worden in der Treue. Kann das Wasser, in dem du getauft werden möchtest, alles wirken? Oder hat das Gott schon längst gewirkt vor 2000 Jahren auf Golgatha? Sind wir nicht mit ihm, wie tust du denn mit ihm zusammen sterben in der Taufe, wenn du mit ihm zusammen begraben wurdest und mit ihm zusammen beschnitten wurdest? Der Vorgang vorher und hinterher hat auch mit Wassertaufe gar nichts zu tun. Und Paulus nennt das hier an einem Atemzug. Also die eine Taufe, um die es hier geht, ist niemals die Wassertaufe. Dagegen spricht der Römer 6, das spare ich mir jetzt, der Text ist eh bekannt, sondern höchstens die Taufe des Geistes im Geist, die Taufe im Geist oder die Taufe im Feuer. Das muss ich offen lassen, für mich. Du kannst es gerne anders sehen. Aber eins steht fest, die Wassertaufe ist es nicht. Die eine Taufe ist was Größeres, was Wichtigeres, was Wertigeres als die Wassertaufe. Aber die Wassertaufe ist nicht vergeblich und als Glaubenszeugnis zu Beginn des Glaubens durchaus angebracht. Aber nicht als Sakrament, als Mittel zur Rettung. Das ist biblisch nicht haltbar. Ja, wenn ich das so in alles in allem sehe, was uns der Apostel Paulus hier im Kapitel 4 zumutet, im zweiten Teil seines Epheserbriefes, dann muss ich sagen, ja, danke. Es ist gut, daran erinnert zu werden, dass ich mich ordentlich benehme. Weil gelegentlich vergesse ich das. Es ist gut, dass uns das Wort Gottes mal darauf hinweist wieder, dass wir uns ordentlich benehmen in dieser Welt als Zeugnis dafür, dass wir alles von ihm bereits erhalten haben. Und in dieser Gewissheit dürfen wir über diese Erde gehen. Amen.
Amen.